Einen wunderbaren guten Morgen auch nochmal jetzt. Wir haben heute einiges vor. Ihr dürft also schon mal ordentlich euch innerlich vorbereiten und mitdenken. Und wenn ihr möchtet, auch schon mal eure Bibel aufschlagen, denn wir steigen heute mal ein bisschen ein. Und ich lese auch gar nicht so viel vor. Ihr dürft selber immer mal so ein bisschen mit drauf gucken, wer also eine Bibel mit dabei hat. Schlagt schon mal auf Apostelgeschichte 10. So, und ich habe heute, das mache ich eigentlich selten, dass ich das so nenne, ich habe die Predigt heute mit einem Titel überschrieben. Mache ich sonst eigentlich nicht, aber heute passt es wirklich gut. Und der Titel heißt, wenn Gott den Rahmen sprengt. Weiß nicht, was du dir jetzt so vorstellst, wenn du das hörst, an was du vielleicht denkst. Der Titel heißt heute, wenn Gott den Rahmen sprengt. Warum habe ich das so genannt? Es gibt immer wieder Situationen im Leben von uns Einzelnen oder tatsächlich auch manchmal im Leben einer ganzen Gemeinde, in der man sich plötzlich einer ganz neuen Situation stellen muss. Eine Situation, in der bewährte Glaubenspraxen, bewährte Glaubensgrundsätze und bewährte Erfahrungen, die man gemacht hat, plötzlich völlig in Frage gestellt werden und man sich irgendwie mit einer neuen Situation zurechtfinden muss. Und das, was man bisher in einem Punkt geglaubt hat, wird plötzlich total hinterfragt und es muss sich irgendwie verändern und es muss sich irgendwie neu bewähren und irgendwie verändert es sich. Und solche Situationen sind Stresstests. Mir ist kein besseres Wort dafür eingefallen. Erinnert ihr euch noch vor ein paar Jahren, als diese Bankenkrise war und jede zweite Woche gab es dann in den Nachrichten diese Meldung, es läuft ein neuer Stresstest für die Banken. Und was war der Inhalt dieser Stresstests? Man musste sich wirklich, man hat eine stressige Situation durchgespielt und man musste gucken, schaffen diese Banken diese Situation? Stresstests. War für keinen angenehm. Ich glaube, es zieht an mancher Stelle. Ne? Genau, da müssen wir mal gucken. Stresstests im persönlichen Glauben und in der Gemeinde. Wir wollen uns heute zweier solcher Stresstests einmal genauer anschauen und wollen schauen, ob wir von den Schilderungen, wie die dargestellt werden, irgendetwas lernen können. Ob wir davon irgendetwas übernehmen können für uns, für die Gemeinde. Und die Stresstests, die wir uns anschauen, gehen beide um das gleiche Thema. Es wird in beiden die gleiche Frage behandelt, aber auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Im ersten Fall gucken wir uns an, wie so ein Stresstest auf einer ganz persönlichen Ebene bewältigt werden kann. Da geht es um eine Person, die mit einem Stresstest sozusagen konfrontiert ist und die muss sich damit irgendwie zurechtfinden. Und im zweiten Fall wird diese gleiche Frage auf der Ebene der Gemeinde angeguckt. Also der Stresstest sowohl für das eigene ganz persönliche Leben und dann der Stresstest auf dem Level der Gemeinde. Was macht das mit der Gemeinde? Wie kann eine Gemeinde damit umgehen? Und wie gesagt, der erste Fall, den wir uns anschauen, ist erstmal einer, der nur eine Person betrifft, in dem also erst einmal nur eine Person von Gott selbst und von den Umständen der Zeit, tatsächlich von beidem, herausgefordert ist. Und wie gesagt, ihr dürft gerne mal so ein bisschen mitlesen, wer das, was heute in der Predigt so Thema ist, auch zu Hause nochmal nacharbeiten möchte oder mit dem Hauskreis nochmal ein bisschen tiefer bearbeiten möchte, ich kann euch gerne dazu noch ein paar Fragen mit an die Hand geben. Und ich werde die ganzen Stellen, um die es heute geht, die Passagen nicht lesen. Ich werde sie uns nur so ein bisschen erzählen. Ihr dürft das gerne zu Hause nochmal nachlesen und tauche immer nur für einzelne Verse ganz konkret in die Geschichte ein. Ansonsten erzähle ich sie uns, sonst würde das heute ein bisschen zu lange dauern. So, also wie gesagt, der erste Fall, eine konkrete Person, die von den Umständen der Zeit und von Gott selbst herausgefordert ist und sich einer neuen Situation stellen muss. Es geht um Petrus im ersten Fall. Petrus war zur Situation, in der wir uns befinden, wir sind in der Apostelgeschichte 10, die erste Gemeinde hatte sich ja nach Jesu Himmelfahrt in Jerusalem gebildet Und dann gibt es ja diese Zusage in der Apostelgeschichte, ne, dass sich das Wort verbreiten wird in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. So heißt es ja. Und jetzt, nachdem die Gemeinde sich also etabliert hat, kommen tatsächlich auch gründen sich Gemeinden auch im Umfeld von Jerusalem, in dieser ganzen Provinz Judäa. Und die Gemeinden, die es zu diesem Zeitpunkt gibt, rekrutierten sich ausschließlich aus Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Es war also nicht so, dass das jetzt schon Menschen aus aller Herren Länder sozusagen waren, die zum Glauben gekommen sind, sondern die Gemeinden rekrutierten sich aus Juden, die Jesus kennengelernt haben und an ihn als den Messias glaubten. Und diese Gemeinden hielten, wie Petrus das wohl auch selbst gemacht haben wird, zum Beispiel an den Speise- und Reinheitsgeboten der Tora fest. Also die ganzen alttestamentlichen Regeln, die uns überliefert sind, die haben die weiter befolgt. Sie kannten ja gar nichts anderes. Wir befinden uns ja fast immer noch so an der Stunde Null des Christentums. Petrus wird das auch gemacht haben. Das war so, die haben das so gemacht, weil das ihre Tradition war. Das waren ihre bewährten Regeln, ihre bewährte Glaubenspraxis. Gab ja noch keine anderen Schriften, in die sie hätten reingucken können. Das Einzige, was sie an Glaubensschriften hatten, waren die Bücher Mose, die Psalmen, die alttestamentlichen Schriften. Und nun passiert Folgendes. Petrus ist unterwegs in Judäa, er besucht eine Gemeinde. In Apostelgeschichte 10, ab Vers 9, zieht sich Petrus zurück, stille Zeit, ein bisschen relaxing, Füße hoch, er will ein bisschen beten und hat dabei eine Vision. Und er sieht in dieser Vision ein Tuch, das vom Himmel herabgelassen wird, und auf diesem Tuch befinden sich jede Menge Tiere, die nach der Tora als unrein galten und deshalb weder berührt noch gegessen werden durften. Und dazu hört Petrus eine Stimme in Vers 13, die sagt: Petrus, schlachte und iss. Petrus realisiert sofort, dass das etwas ist, das vom Herrn kommt. Das erkennt man, wenn man sich diese Schrift oder diese Passage durchliest. Petrus merkt sofort, von wo diese Vision kommt. Ich hätte trotzdem gerne Petrus' Gesicht gesehen, der so wie ich gerne sich an Regeln eigentlich hält und Bewährtes festhält, denn er wird sehr überrascht gewesen sein. Und er reagiert auch, wenn ich das so sagen darf, sehr brüsk und sehr entschieden. Halten wir uns also vor Augen, Petrus bekommt eine Vision vom Himmel und er weiß, das kommt von Gott. Petrus' Reaktion ist: auf gar keinen Fall, Herr. Das finde ich eine starke Reaktion. Auf gar keinen Fall, Herr. Denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Er weiß, dass diese Vision von Gott kommt. Er weiß, dass dieser Satz, Petrus, schlachte und iss, von Gott kommt. Und er reagiert mit dem Satz: auf gar keinen Fall, Herr. Um eine Vorstellung zu bekommen, warum Petrus so brüsk und so entschieden reagiert, was es bedeutet hätte, von diesen Tieren zu essen. Kleiner Exkurs: nach den Speisevorschriften in 3. Mose 11 hätte Petrus sich nicht nur selbst unrein gemacht, wenn er davon etwas gegessen hätte, sondern davon zu essen hätte als Konsequenz bedeutet, dass er sich aus der Gemeinde ausschließt, weil er ja unrein wird. Und er hätte sich gegenüber Gott schwer versündigt und wäre nicht mehr dazu bereit gewesen, sich in der Nähe Gottes aufzuhalten, in die Nähe Gottes zu kommen. Die Passage, die dort beschrieben ist, in 3. Mose 11, sagt sogar: wenn er davon isst, tut er etwas, was dem Herrn ein Greuel ist. Wir kennen ja diese Formulierung, das ist ja so eine sehr starke Formulierung bei so manch anderen Regeln. Auch das Essen von diesen Tieren hätte bedeutet, Petrus tut etwas, was dem Herrn ein Greuel ist. Klammer auf, das beinhaltet zum Beispiel Garnelen und Hummer. Wer von euch schon mal Garnelen oder Hummer gegessen hat? Lecker. nur mal zur Einordnung, weil wir ja immer so bei manchen Dingen ganz stark sagen, das darf man nicht machen, das ist dem Herrn ein Gräuel. Hummer und Garnelen essen ist dem Herrn auch ein Gräuel. Warum das heute nicht mehr so gilt, kommen wir nachher noch zu. Aber das steht dort auch. So, das Tuch kommt also vom Himmel und Petrus weiß, warum er das nicht tun darf. Das Ganze wiederholt sich noch zweimal, verbunden mit dem Zusatz, den Petrus von Gott hört: Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Petrus lehnt aber entschieden ab, weil das gegen all das verstoßen hätte, was er bisher glaubte, und weil es seine Gebote und Regeln, die er so gut kannte, zu sehr in Frage gestellt hätte. So, die Geschichte geht weiter. Petrus rätselt, was das jetzt zu bedeuten hat, was ihm da gerade widerfahren ist. Er weiß, es kommt von Gott und er rätselt darüber, er denkt darüber nach. Diese Aufforderung war auch ganz klar eine, die es für Petrus bedeutet hätte, etwas Verbotenes zu tun. Und während er darüber nachdenkt, kommen drei Männer unten an die Tür, klopfen an und teilen Petrus mit. Er ist eingeladen in das Haus des Hauptmannes Cornelius, was für Petrus die nächste Herausforderung war, denn einem Juden war es nicht gestattet, sich in das Haus eines Fremden zu begeben und womöglich noch Umgang mit Nichtjuden zu pflegen. Und genau dazu wird er jetzt eingeladen. Und so langsam dämmert es in Petrus und er fängt an, etwas zu begreifen. Er erkennt, das sind jetzt so vielleicht für euch banale Aussagen, aber diese Aussagen sprengen Petrus' Vorstellung von dem, was er bisher geglaubt hat. Petrus begreift zwei Dinge. Erstens sagt er, dass er selbst auch nur Mensch ist, genau wie Cornelius. Und, das sagt er in Vers 26, ich bin auch nur ein Mensch, so wie du. Und zweitens, Vers 28, man darf keinen Menschen als unvorschriftsmäßig oder unrein bezeichnen. Das Ganze gipfelt in einer ganz erstaunlichen Aussage, Vers 34 und 35. Und das ist ein Satz, ich habe diese Geschichte schon so häufig gelesen, ich glaube, davon mache ich mir ein Wandbild. Vers 34 und 35. Jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Was für ein Satz. Damit wir klar verstehen, was hier gerade bei Petrus geschehen ist. Petrus hat erlebt, wie Gott selbst seine, also Petrus, Vorstellung davon, wer glauben und zum Glauben kommen darf, völlig gesprengt hat. Für Petrus war Jesus trotz allem, was er ja selber mit Jesus erlebt hat, Petrus war einer der Jünger. Für Petrus war Jesus trotz allem, was er mit Jesus erlebt hat, der Messias der Juden. Nicht der ganzen Welt, das hat er vielleicht theoretisch begriffen. Wenn er das in Betracht gezogen hat, dass Jesus auch eine Bedeutung für die ganze Welt hat, dann theoretisch. Jesus starb in Petrus' Denken für die Juden. Und jetzt steht vor Petrus ein Mann, der kein Jude ist und an Gott glaubt. Es geht gar nicht. Jetzt sprengt Gott selbst den Rahmen, den Petrus Gott zugestanden hat. Gott selbst sprengt den Rahmen, den Petrus Gott zugestanden hat. Jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Was für ein Satz. Und ich füge mal hinzu, es geht an dieser Stelle nicht nur um die Volkszugehörigkeit. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Was für Gott das Kriterium ist, ist die Frage, achten die Menschen ihn und fragen sie nach seinem Willen. Denn wenn das passiert, dann ist der Heilige Geist am Wirken und dem kann sich Petrus und dem sollten wir uns nicht entziehen, sondern im Gegenteil, da wo wir den Heiligen Geist am Wirken sehen, da sollten wir mitmachen. Gott macht also keinen Unterschied und es geht nicht um die Volkszugehörigkeit. Und jetzt sind wir mal ehrlich, als gute deutsche Mittelstandschristen, die eine sehr fixe Vorstellung davon haben, wer in die Gemeinde kommt und wer nicht, bei wem denken wir vielleicht, der kann ja gar nicht glauben, so wie er lebt, das geht ja gar nicht. Ich glaube, da fallen uns ganz viele Gruppen ein, denen man gegenüber so begegnet. Jetzt weiß ich, dass es wahr ist, Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Wenn man in einer solchen Situation ist wie Petrus, dann gibt es zwei Reaktionen, wie man darauf reagieren kann. Zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann, wenn Gott so den Rahmen sprengt, den wir ihm gegeben haben. Erste Reaktion: Man macht sein Herz hart und lässt die bewährten Regeln intakt. Die Reaktion von Petrus, als das Tuch vom Himmel kam, ich lese es uns nochmal vor, damit wir den Satz nochmal vor Augen haben: Auf gar keinen Fall, Herr. Das war die erste Reaktion von Petrus. Man kann also sich dazu entscheiden, sein Herz hart zu machen und die bewährten Regeln intakt zu lassen. Auf gar keinen Fall, Herr. Oder aber man vertraut dem Wirken des Heiligen Geistes und lässt es zu, dass Gott einem ein völlig neues Feld aufschließt, neues Land schenkt, etwas Neues sprießen lässt. Unsere Jahreslosung würde das mit dem Guten bezeichnen, das wir suchen und behalten sollen. Prüft alles und das Gute behaltet. Wie genau das aussehen kann, diesem Vertrauen auf die Stimme des Heiligen Geistes, da kommen wir am Ende nochmal drauf. Aber das sind die beiden Reaktionen, die an dieser Stelle möglich sind. Herz hart machen oder der Stimme des Heiligen Geistes vertrauen. Es gibt ein weiteres Beispiel in der Bibel, bei dem sich diesmal nicht eine einzelne Person so einer neuen Situation ausgesetzt sieht, sondern die ganze Gemeinde. Es geht um das sogenannte Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Wir springen also fünf Kapitel weiter. Kurze Einordnung. Die erste Gemeinde gab es ja in Jerusalem. Von dort aus verbreitete sich so ein bisschen die Nachricht von Jesus Christus und es gründeten sich andere Gemeinden und es kam irgendwann zu einer Christenverfolgung in Jerusalem und Menschen oder Christen und Christinnen aus Jerusalem verbreiteten sich in die ganze Region. Und so kamen Christen auch nach Antiochia. Das ist das heutige Antakya in der Südtürkei an der Grenze zu Syrien. Und dort passierte nun etwas, was vorher noch nie passiert war. Es gab eine Gemeinde, die sich aus Griechen zusammensetzte. Keine Juden. Es gab sehr gute Kontakte zwischen den Gemeinden in Jerusalem und Antiochia. Da wurden Boten hin und her geschickt, man ermutigte sich gegenseitig, hörte, was passiert so. Aber das war das erste Mal, dass es so eine Gemeinde gab, die sich eben aus Leuten zusammensetzte, die nicht diesen jüdischen Background hatten, sondern einen ganz anderen kulturellen Background, Griechen. Und unser Kapitel beginnt nun mit einem echten Knall, Apostelgeschichte 15, mit einem echten Knall. Es machten sich Geschwister aus Jerusalem auf den Weg nach Antiochia, aus eigenem Antrieb, nicht im Auftrag der Gemeinde, und erklärten den Christen in Antiochia oder den Gläubigen in Antiochia: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es Vorschrift nach Mose ist, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Das hat gesessen. Jemand hat mal gesagt, Gemeinde wäre so schön, wenn die Menschen nicht wären. Hinter dieser Aussage, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, steckt ja noch mehr. Mit der Beschneidung wurden Männer Teil des Bundes mit Gott. Und damit fielen sie eben auch unter das Gesetz der Tora. Ich liege also nicht sehr falsch, und später wird das auch nochmal deutlich in Kapitel 15, wenn ich das, was hinter dieser Aussage steht, so interpretiere, dass nämlich diese Menschen gesagt haben, wenn ihr nicht so werdet wie wir, wenn ihr nicht so euren Leben glaubt, wie wir das tun, wenn ihr nicht dieselben Regeln befolgt, die wir befolgen, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Dann seid ihr keine Christen. Dann glaubt ihr nicht recht. Diese Männer handelten vielleicht in guter Absicht. Aber was ist das für eine Aussage? Und die Reaktion ist entsprechend. Es wird übersetzt hiermit, es verursachte große Unruhe in der Gemeinde. Die Griechen, die dort in der Gemeinde waren, die wussten nicht mal, was eine Beschneidung ist. Die kannten diese Regeln alle nicht. Vielleicht vom Hören sagen. Und jetzt wird ihnen gesagt, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Es verursacht große Unruhe. Und tatsächlich halten sich zu diesem Zeitpunkt Barnabas und Paulus in Antiochia auf und sie geraten ordentlich in Streit mit diesen Männern. Jetzt könnte man denken, klar, einfache Sache, Paulus und Barnabas machen eine Ansage und dann ist die Situation wieder gegessen und geklärt. Nein, der Streit ist so grundlegend und so tiefgehend, dass der vor Ort nicht entschieden wird. Und es wird eine Delegation nach Jerusalem zu den Aposteln geschickt, damit diese Frage geklärt werden kann. Und der Streit, der in Antiochia aufgeflammt ist, der geht in Jerusalem weiter. Und zwar ordentlich. Der Streit wird auch nach Jerusalem getragen und dort kommt es zu einem heftigen Streit, der wirklich das Potenzial gehabt hat, die Gemeinde völlig zu sprengen und zu spalten. Und wie jetzt aber die junge Gemeinde mit dieser Streitfrage umgeht, ich glaube, daran lässt sich einiges abgucken und einiges lernen. Erstens, es gibt einen ernsten Streit. Ja, das wird in keinem Vers irgendwie in Abrede gestellt, dass irgendeiner der Beteiligten jetzt irgendwie übertreibt, blödes Zeug redet. Es gibt einen ernsten Streit und der muss geklärt werden. Aber alle Beteiligten lassen nicht zu, dass dieses Thema das einzige ist, worüber man redet. Auf dem Weg von Antiochia nach Jerusalem, das werden einige Tage gewesen sein, man kommt dann heute durch die ganze syrische Mittelmeerküste, durch den Libanon, runter nach Israel, wenn man zu Fuß geht. Auf dem Weg von Antiochia nach Jerusalem kommt die ganze Gruppe, die von Antiochia aus losgeschickt wurde, durch mehrere Provinzen und überall dort, wo sie Station machen. Sie werden das vermutlich in Gemeinden gemacht haben, bei Gläubigen. Und überall, wo sie in den Gemeinden Situationen machen, wisst ihr, was dort passiert? Es wird ausdrücklich nicht darüber geredet, dass man gerade unterwegs ist, weil man sich über einen Streit dermaßen in den Haaren liegt, dass die Gemeinde kurz vor der Spaltung steht. Sondern überall, wo sie auftauchen, erzählt die ganze Delegation davon, was Gott gerade überall am Wirken ist, wo überall Menschen zum Glauben kommen. Und es wird berichtet, damit lösen sie überall Freude aus. Sie lassen nicht zu, dass dieser Streit im Vordergrund steht, sondern sie lenken den Blick auf das, was Gott am Tun ist. Und sie lösen Freude aus, denn das ist, was der Heilige Geist schenkt. Nicht Streit, nicht Zwietracht, Freude. Auch in Jerusalem, bevor das Thema auf den Tisch gebracht wird, berichten die Apostel und Gemeindeältesten erstmal ausführlich, was Gott alles getan hat. In diesem Abschnitt von Apostelgeschichte 15 ist dreimal davon die Rede, wie sich immer wieder Zeit genommen wurde, davon zu hören, was Gott alles getan hat. Und das löst Freude aus. Am Ende wird auf der Basis von dem, was Petrus, der ist ja wieder in Jerusalem, selbst für sich erlebt hat, eine Entscheidung getroffen. Wie diese Entscheidung genau aussieht, lest es euch gerne mal durch. Verse 19 bis 21. Eine Entscheidung wird von der ganzen Gruppe dort in Jerusalem aber getroffen, die es zulässt, dass in einer scheinbar ganz zentralen Frage des Glaubens es unterschiedliche Praxen in unterschiedlichen Gemeinden gibt. Zur selben Zeit. Die Gemeinde in Jerusalem und die Christen in Jerusalem werden daran festgehalten haben, die Regeln und die Gebote aus der Tora zu folgen. Das kannten sie, das war ihre Praxis. Den Gläubigen in Antiochia legt man das nicht auf. Lest es mal nach, wie diese Entscheidung konkret aussieht. Es bleibt aber festzuhalten, in einer zentralen Frage des Glaubens lässt diese Lösung zu, die gefundene Antwort, dass es unterschiedliche Praxen in unterschiedlichen Gemeinden gibt, zur selben Zeit. Eine Entscheidung übrigens, ich hätte gerne noch ein drittes Fallbeispiel heute mit reingenommen, aber dann hätten wir heute wirklich einen ganzen Bibelnachmittag oder Vormittag gehabt. Eine Entscheidung wird getroffen, die kurze Zeit später schon wieder revidiert werden muss, weil sich die Umstände schon wieder ändern. Wer das im Hauskreis oder zu Hause selber mal nachforschen möchte, in 1. Korinther 8 könnt ihr nachlesen, wie die Entscheidung, die das Apostelkonzil jetzt für die Christen in Antiochia trifft, wieder verändert werden muss und angepasst werden muss an neue Gegebenheiten in anderen Städten. Was können wir also lernen aus diesen Stresstests? Was hat das für uns heute zu sagen? Was können wir damit heute machen? Es gibt Situationen, in denen unser Glaube herausgefordert ist, weil sich Dinge ändern. Weil plötzlich Fragen auftauchen, die wir uns vorher selber gar nicht gestellt haben, aber plötzlich tauchen diese Dinge auf und wir merken, dass wir ganz persönlich mit diesen Dingen herausgefordert sind. Und wenn das geschieht, dann helfen zwei Dinge. Erstens, das Hören auf den Heiligen Geist. Das klingt sehr pauschal und einfach und sehr unkonkret, aber wir als Gläubige haben den Heiligen Geist. Und je länger wir mit Gott unterwegs sind, umso mehr lernen wir dieser Stimme des Heiligen Geistes Vertrauen zu schenken. Ich wette, Petrus hatte nach dieser Vision noch jede Menge Fragezeichen und war nicht fröhlich über das, was ihm da irgendwie gerade widerfahren ist. Aber er merkte anscheinend, dass er Vertrauen in diese Entscheidung gewann. Er merkte, der Heilige Geist zieht ihn irgendwie in eine Richtung. Und er fasste Vertrauen in eine Entscheidung, von der er noch nicht wusste, wohin sie führen würde. Das war ihm nicht absehbar. Als er darunter vom Dach gekommen ist und irgendwie diese Vision erlebt hatte mit diesem unreinen Essen, dass er Stunden später im Hause eines Römers steht, hätte er nicht gedacht. Aber er merkt das Ziehen des Heiligen Geistes und er fasst Vertrauen in diese Entscheidung, obwohl er noch nicht weiß, wohin sie führt. Also, erstens, vertrauen wir auf die Stimme des Heiligen Geistes und machen wir unser Herz nicht vorschnell hart. Und das Zweite, Petrus half die Begegnung mit den Menschen, um die es ging. Erst als er Cornelius gegenübersteht, sagt er, jetzt weiß ich, dass es wahr ist, Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Er nimmt jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Zu dieser Aussage kommt er, als er Cornelius gegenübersteht und leibhaftig einen Menschen sieht, der Gott nachfolgt, von dem er denkt, er dürfte Gott gar nicht nachfolgen. Vorher schafft er das nicht. Und wenn dann diese strittigen Fragen nicht nur Einzelne betreffen, sondern uns als Gemeinde, dann empfiehlt uns unser Text heute, erstens, lasst uns nicht auf Streitfragen konzentrieren, sondern darauf, was Gott am Tun ist. Denn er ist am Arbeiten, unter uns und in unserem Umfeld, und das sollten wir immer wieder in die Mitte stellen. Denn das schafft Freude und keinen Zwietracht und keinen Streit. Und zweitens, Gott hält unterschiedliche Praxen aus. Viele Fragen, die Menschen zu sehr entscheidenden Fragen stilisieren, haben diesen Stellenwert bei Gott nicht. Es kann sein, ich habe diesen Satz schon mal gesagt, dass zum gleichen Zeitpunkt, am gleichen Ort Gemeinden in bestimmten Fragen, und ich nenne sie uns einfach mal, ob das die Frage nach der Rolle der Frau ist oder die Frage nach dem Umgang mit Homosexualität oder die Frage im Umgang nach Geschiedenen, die Wiederverheiratung. Wir kennen aus unserem Glaubensleben wahrscheinlich noch jede Menge andere Fragen, die Christen zu ganz wichtigen Fragen stellen. Darf man als Christ rauchen? Für manche ist es die Frage, darf man Kaffee trinken oder Fernsehen gucken? Es kann sein, dass zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort Gemeinden in bestimmten Fragen unterschiedliche Antworten geben. Wenn man sich 1. Korinther 8 durchliest, wird man sogar feststellen, es kann sogar sein, dass Menschen innerhalb einer Gemeinde unterschiedliche Antworten geben auf gewisse Fragen. Und jetzt kommt das Spannende. Für Gott sind beide Antworten okay. Für Gott sind beide Antworten okay. Denn der schaut auf die Menschen und auf die Bedingung, die Petrus erfahren hat. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Er nimmt jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Also, keine Angst, wenn Gott einmal deinen Rahmen sprengen möchte. Denn wenn er das tut, dann hat er sehr viel für dich vorbereitet. Wenn er das tut, dann hat er sehr viel für dich bereitet, das du entdecken kannst. Denn Gott ist am Wirken. Überall, zu jeder Zeit und immer wieder. Und wenn wir also merken, der Heilige Geist zieht uns irgendwo in eine Richtung, dann lassen wir einfach, schenken wir dem Vertrauen und haben keine Angst, wenn Gott einmal unseren Rahmen sprengt. Amen.